Deutschlandfunk, Marktplatz.
Mit Henning Hubert, willkommen. Sich mit Elster anfreunden, darum geht es heute. Die Steuererklärung selbst gemacht. Elster, das steht für elektronische Steuererklärung. Die Mehrzahl unter den Beschäftigten und Ruheständlern macht das schon. Andere geben die Einkommensteuererklärung weiter auf Papier ab oder holen sich externe Hilfe. Je nach eigener Neigung und Affinität zu digitalen Anwendungen bieten sich da verschiedene Tools an. Werkzeuge wie Apps, um die fällige Steuererklärung fürs Finanzamt selbst zu machen. Lohnsteuerhilfevereine, sie helfen beim Ausfüllen und Absenden. Und zwar in letzter Zeit zunehmend etwa steuerpflichtig gewordenen Rentnern. Wir wollen hier klären, wer muss überhaupt eine Steuererklärung abgeben? Wie komme ich rein in Elster, rein ins Online-Finanzamt? Was füllt die Finanzbehörde automatisch aus? Was ist durch den Lohnsteuerabzug schon abgeführt und wo bekommt man was wieder? Wohin mit den Belegen zur Steuerminderung über Ausgaben etwa wie Handwerkerrechnungen, Zahnersatz oder Fortbildungen? Gibt es durch Corona-Regeln noch viel Zeit, die Einkommenssteuererklärung dieses Jahr abzugeben und in den Folgejahren. Also sich mit Elster anfreunden, die Steuererklärung selbst gemacht. Gerne mit Ihren Fragen unter der 00800 4464 4464, europaweit und kostenfrei unsere Hörertelefonnummer 00800 4464 4464. Per E-Mail geht es auch, dann bitte an marktplatz@deutschlandfunk.de. marktplatz@deutschlandfunk.de, auch da bitte gerne mit Ihrer Rückrufnummer. Ich stelle die heutigen Gäste vor. Zugeschaltet aus Berlin ist Jana Bauer, stellvertretende Geschäftsführerin beim Bundesverband Lohnsteuerhilfe. Guten Morgen nach Berlin.
Guten Morgen.
Und aus Erfurt zugeschaltet sind Ines Hess, Referatsleiterin für Einkommensteuer im Thüringer Finanzministerium. Guten Morgen, Frau Hess.
Guten Morgen aus Erfurt.
Und neben Ihnen im Studio, aber mit eigenem Mikrofon, sitzt Daniel Beinhorn, ein Kollege und Elster-Experte. Sie sind Sachbearbeiter im Referat für Steuerautomation des Thüringer Finanzministeriums. Guten Morgen, Herr Beinhorn.
Ja, schönen guten Morgen.
Die erste Frage nach Berlin, Frau Bauer. Der Bundesverband Lohnsteuerhilfe, der vertritt als ein Dachverband die Interessen sowohl der steuerpflichtigen Arbeitnehmer als auch der Lohnsteuerhilfevereine. Jetzt war es ja nun eine Idee der Gewerkschaften, Lohnsteuerhilfevereine zu gründen. Und die dürfen ja auch nicht jeden beraten. Wem dürfen Sie denn helfen bei der Steuererklärung?
Also richtig, der Bundesverband Lohnsteuerhilfevereine, muss ich nochmal ergänzen. Das ist der Dachverband. Wir vertreten die Lohnsteuerhilfevereine und deren Mitglieder. Die Lohnsteuerhilfevereine sind allerdings nicht aus den Gewerkschaften entstanden, da muss ich sie revidieren, sondern sie existieren bereits seit den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts und die haben sich damals, Arbeitnehmer zu sogenannten Selbsthilfeorganisationen zusammengeschlossen, um sich bei der Steuererklärung gegenseitig zu unterstützen. Und im Jahr 1964 wurde dann erstmals die gesetzliche Grundlage auch im Gesetz geschaffen, also für das Recht der Lohnsteuerhilfevereine und später dann auch die Regelungen in das Steuerberatungsgesetz übernommen. Seitdem dürfen die Lohnsteuerhilfevereine in erster Linie Arbeitnehmer, Pensionäre, Rentner, aber auch Studenten beraten. Sprich, es geht um die Einkünfte aus nicht selbstständiger Tätigkeit vor allem oder aus Unterhaltsleistungen oder auch aus natürlich Renteneinnahmen. Und die Beratungsbefugnis wurde auch immer wieder erweitert, sodass inzwischen auch Lohnsteuerhilfevereine bei Einkünften aus Vermietung und Verpachtung zum Beispiel oder auch aus Kapitalvermögen beraten dürfen, wenn die Einnahmen allerdings dieser Einkunftsarten insgesamt bei 18.000 oder unter 18.000 liegen, beziehungsweise bei zusammenveranlagten Personen dann die 36.000, also das, den doppelten Betrag nicht übersteigen.
Okay. Ja, da kommen wir sicher drauf, wenn es zum Beispiel ums Stichwort Erträge aus einer Photovoltaikanlage auf dem Dach geht von jemandem, der angestellt ist irgendwo. Ich frage mal nach Erfurt, Frau Hess, als Referatsleiterin für Einkommensteuer im Thüringer Finanzministerium. Wer ist denn überhaupt zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet und wer nicht?
Also zur Abgabe einer Steuererklärung, einer Einkommensteuererklärung ist grundsätzlich verpflichtet, wer den sogenannten Grundfreibetrag, der jedem zusteht, übersteigt. Der Grundfreibetrag hat sich jetzt jedes Jahr geändert. Ich nenne ihn einfach mal exemplarisch für das Jahr 2022. Da war das für einen Alleinstehenden 10.347 Euro. Und für Ehegatten, die sich zusammen veranlagen lassen, hat dieser Betrag 20.694, also das Doppelte, betragen. Wer diesen Betrag übersteigt, ist grundsätzlich verpflichtet, eine Einkommensteuererklärung abzugeben, es sei denn, er ist ein Arbeitnehmer. Beim Arbeitnehmer wird die Einkommensteuer ja in Form der Lohnsteuer bereits im Lohnsteuerabzugsverfahren erhoben und damit ist die Einkommensteuer auch grundsätzlich abgegolten. Aber auch davon gibt es natürlich wieder Ausnahmen, sodass ich sagen muss, es sei denn, er ist ein Fall der Pflichtveranlagung. Es gibt eine ganze Reihe von Pflichtveranlagungsfällen. Ich nenne mal ein paar einfache. Wenn die Ehegatten die Steuerklasse Klassen 3-5 haben, sind sie zur Abgabe der Einkommensteuererklärung verpflichtet, weil sie dann gegebenenfalls, ich sag mal, zu wenig bezahlt haben. Hat man die Steuerklasse 4-4, zahlt man nie zu wenig, sodass diese Personengruppe nicht zur Abgabe verpflichtet ist. Und einen zweiten häufigen Fall möchte ich noch nennen, wenn man Nebeneinkünfte hat, wenn die 410 Euro im Kalenderjahr übersteigen, dann ist man ebenfalls auch als Arbeitnehmer zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung verpflichtet. Ja, und dann gibt es noch eine Reihe anderer Fälle, die jetzt nicht so bedeutend sind und ich auch nicht alle aufzählen möchte.
Ich möchte trotzdem noch mal auf den Punkt kommen. Genaues Lesen, das ist ja nun auch Ihr Beruf, Frau Hess. Und in der Ankündigung zu dieser Sendung, da hatte ich eine Frage so formuliert. Und da stimmt ja irgendwas nicht bei dieser Frage. Ich hatte geschrieben, wann lohnt es sich freiwillig eine Steuererklärung zu machen? Und die Frage, die funktioniert nicht, Frau Hess?
Ja, die funktioniert, ich sag mal, für Arbeitnehmer. Wenn sie kein Fall der Pflichtveranlagung sind, dann ist die Frage richtig gestellt. Für Bezieher von Alterseinkünften, also zum Beispiel für Rentner, stellt sich die Frage so nicht, weil hier die Frage eigentlich lediglich ist, ist der Bezieher von Alterseinkünften verpflichtet, eine Erklärung abzugeben, dann muss er dies tun. Ist er nicht dazu verpflichtet, dann zahlt er ja auch keine Einkommensteuern, dann ist er natürlich nicht dazu verpflichtet und dann lohnt sich's natürlich auch nicht. Denn mehr als keine Einkommensteuer zu bezahlen, also günstiger geht's ja nicht.
Daniel Beinhorn, ja. Ich hatte Sie angekündigt als Elster-Experten im Thüringer Finanzministerium. Ich habe gleich schon eine Hörer-E-Mail, die uns gestern Nachmittag schon erreicht hat, von Ottmar Bender, der schreibt, habe ein Elster-Konto, bin verheiratet, habe die Grundsteuererklärung auf Elster gemacht. Mein Steuerberater hat die Steuererklärung gemacht und das Finanzamt hat mir den Steuerbescheid per Post zugeschickt. Wie kann ich den ganzen Vorgang auf Elster einsehen? Also dem geht es um den digitalen Zugang.
Ja, also ich nehme jetzt mal an, dass er jetzt seinen Einkommensteuerbescheid meint. Ja, die er hat also quasi seine Grundsteuer im letzten Jahr schon abgegeben. Mhm. Und in diesem Jahr hat der Steuerberater für ihn die Abgabe der Einkommensteuer übernommen. Und in dem Falle kann er das so von sich aus, von seinem Konto aus nicht einsehen. Er müsste halt nochmal nachschauen, welche Vereinbarung er mit dem Steuerberater getroffen hat. Im Prinzip ist es ja so, dass dann der Steuerberater, bevor er dann die Erklärung absendet, er dem Steuerpflichtigen nochmal die ganzen Erklärungsdaten zur Verfügung stellt und sagt, so will ich das jetzt abgeben, bist du damit einverstanden? Und sich dann im Prinzip das Einverständnis abholt. Und dann hätte er dann dort das einsehen können. Er kann halt jetzt nur noch mal zu seinem Steuerberater gehen und dann ihn um die Mitteilung oder Abgabe der Daten bitten. Also von seinem eigenen Konto aus geht das jetzt nicht, weil der Steuerberater das mit seinem eigenen Zertifikat macht, mit seinem Organisationszertifikat und da hat er als Bürger im Prinzip keinen Einblick auf diese Unterlagen dort.
Also Ober sticht unter in dem Fall. Wie halte ich denn, weil diese Sendung heißt ja auch die Steuererklärung selbst gemacht, wie komme ich denn selber jetzt rein, ohne eine andere Schnittstelle über einen Steuerberater eben zu nutzen? Und da halte eben dann auch alle Zugänge auf Elster?
Ja, genau. Also der einfachste Weg ist einfach, Sie gehen halt auf die Startseite unseres, wir nennen das auch das Online-Finanzamt, www.elster.de. Das ist die Startseite, das ist der Eingang im Prinzip und alle, die sich dort noch nicht registriert haben, haben dann dort erstmal die Möglichkeit, sich zu registrieren. Das heißt, ein Registrierungsprozess wird dort angestoßen. Sie geben erstmal ihre persönlichen Daten an und erhalten dann im weiteren Nachgang entsprechend die Zugangsdaten von uns zugeschickt. Das ist dann ein mehrstufiges Verfahren. Und wenn Sie dann die ganzen Zugangsdaten haben, dann melden Sie sich einfach dort an. Sie loggen sich im Prinzip ein auf das in Ihr Elster-Konto. Jeder hat dann quasi ein eigenes Elster-Konto. Und alle Vorgänge, die Sie dann dort getätigt haben, also Erklärungen ausgefüllt, Erklärungen weggeschickt, Sie bekommen auch Einkommensteuerbescheide digital zurück auf freiwilliger Basis, das ist dann dort alles in diesem Elster-Konto gespeichert. Also das wäre dann für den Anfragenden im Prinzip dann die Möglichkeit, was habe ich jetzt weggeschickt? Dann kann man dann dort diese ganzen Erklärungen, die ich weggeschickt habe zum Beispiel, auch alle noch im Nachgang einsehen. Das ist dann quasi so das private Elster-Konto.
Frau Hess, ebenfalls in Erfurt, klang für mich jetzt schon ziemlich kompliziert. Deshalb rette ich mich mal hier zum Stichpunkt Einfach-Elster. Heißt das ein neues, jüngstes Produkt auf dieser Seite elster.de? Und das ist also, sage ich mal salopp, so Ihre vereinfachte Steuererklärung für Rente und Pension. Ist die nur für einen bestimmten Kreis geeignet?
Grundsätzlich ja. Ich würde die Frage aber einfach an Herrn Beinhorn weitergeben, weil er ja für diese technischen Dinge zuständig ist und ich denke mal auch aussagefähiger ist.
Ja, okay, dann übernehme ich. Ja, also ich habe das ja eben einmal angesprochen. Wir haben also, wie gesagt, auf der Elster-Seite dann das Elster-Konto. Dort stehen im Prinzip alle Leistungen zur Verfügung, nicht nur Erklärungsabgabe, sondern auch Mitteilungen an das Finanzamt. Und da muss man natürlich erstmal vom Grunde her wissen, was muss ich denn eigentlich ausfüllen? Welche Vordrucke bzw. welche Eintragung muss ich an welcher Stelle vornehmen? Das ist natürlich auch erstmal sehr umfangreich. Das müssen wir aber auch aus gesetzlicher Grundlage her so anbieten. Und daher haben wir also für eine bestimmte Nutzergruppe, in dem Falle halt die Rentner und Pensionäre, ein neues Produkt aufgelegt. Das gibt es seit 2022. Das heißt einfach Elster, dann melden Sie sich auch mit einem vereinfachten Vorgang an und dort müssen Sie nur noch die Angaben eintragen, die das Finanzamt noch nicht kennt. Ja, also in den Fällen von den Rentnern und Pensionären sind ja die Renteneinkünfte oder die Pensionseinkünfte im Prinzip bekannt. Die werden ja elektronisch von den auszahlenden Stellen an das Finanzamt übermittelt. Genauso die Krankenversicherungsbeiträge, die Daten werden auch elektronisch an das Finanzamt übermittelt. Und diese Daten müssen Sie gar nicht mehr eintragen, sondern Sie haben dann nur noch, Sie werden dann nur noch gefragt, welche weiteren Ausgaben möchten Sie steuermindernd geltend machen, wie zum Beispiel außergewöhnliche Belastungen, das sind so Krankheitskosten und so weiter, Spenden. Das können Sie dort noch eintragen, das werden Sie einfach abgefragt. Sie tragen das einfach in das Feld ein, Sie müssen auch gar nicht mehr suchen, wo trage ich das ein, das wird Ihnen direkt vorgegeben und dann ist die Erklärung in 10 Minuten fertig.
An dieser Stelle ist der Moment, glaube ich, gekommen für unseren Servicebeitrag Steuererklärung für Rentner und Pensionäre, weil ja eben auch die meisten Rentner Steuern bezahlen müssen, gerade jetzt, wo die Renten gestiegen sind. Und sie sollten eben immer eine Steuererklärung machen, denn es lohnt sich. Sonderausgaben wie Spenden, außergewöhnliche Belastungen kann man darin direkt angeben und abschreiben und damit die Steuerlast senken. Was Rentner und Rentnerinnen beachten müssen. Ein Beitrag von Eva Maria Götz.
Ich habe die normale BFA-Rente. Da wird bei mir 50% plus Steigerung versteuert. Dann habe ich eine Rente von der Bank, die wird voll versteuert. Und eine, wo ich selbst eingezahlt habe, da wird nur ein ganz kleiner Teil versteuert. Das ist also ein Mix.
So wie diesem Rentner geht es vielen. Sie erhalten ihre monatlichen Zuwendungen nicht aus einer Quelle und müssen jeden dieser Beträge unterschiedlich versteuern. Und nicht nur das. Wie hoch der zu versteuernde Prozentsatz der BFA-Rente ist, hängt vom Jahr des Renteneintritts ab. 50% waren das, wenn jemand im Jahr 2005 oder früher in Ruhestand gegangen ist.
Ich muss eine Steuererklärung machen, weil ich mit meinen 3 Anteilen in die Versteuerungszone komme. Ist etwas kompliziert.
Aber es ist nötig. Es sei denn, die Jahresrente liegt unter dem Grundfreibetrag. Und der beträgt im Jahr 2023 10.908 Euro. Alles, was darüber liegt, muss versteuert werden. Inzwischen liegt der zu versteuernde Anteil bei 83%. Ging man zum Beispiel am 1. Januar 2023 in den Ruhestand und erhält jährlich 25.000 Euro Rente, muss man davon also 20.750 Euro versteuern. Wie hoch die jährliche Steuerlast im Endeffekt ist, hängt davon ab, ob es noch andere Einkünfte gibt, erklärt Rudolf Gramlich, Vorstandsbeauftragter beim Lohn- und Einkommensteuerhilfering Deutschland e.V.
Die Betriebsrenten, davon kann man davon ausgehen, die sind alle steuerpflichtig. Es gibt verschiedene Formen von Betriebsrenten. Das beginnt bei Unterstützungskassen und geht dann weiter zu Pensionskassen oder Pensionsfonds. Also dort gilt auch nicht dieser Prozentsatz, den wir genannt haben, für dieses Jahr 83%, sondern es gilt die volle Versteuerung.
Allerdings kann man in der Steuererklärung dann auch wieder Abzüge von der Gesamtsumme geltend machen.
Davon kann man dann noch abziehen, einen Werbungskostenpauschbetrag, das sind auf jeden Fall 102 Euro, wobei auch Rentner auch diesen Betrag überschreiten können, zum Beispiel eben mit Steuerberatungskosten. Viele Rentner sind auch noch in der Gewerkschaft oder in einem anderen Berufsverband.
Auch außergewöhnliche Belastungen, zum Beispiel Hilfsmittel bei körperlicher Beeinträchtigung, die Beiträge für die Krankenversicherung oder Spenden sind absetzbar. Wenn man jemand anderen pflegt, kann man auch dafür einen steuermindernden Pauschbetrag geltend machen. Der zu versteuernde Prozentsatz erhöht sich zurzeit um jährlich 1%, bis im Jahr 2040 100% erreicht sein werden. Allerdings berät die Koalition noch über eine Absenkung auf 0,5 Prozentpunkte. Eine Steuererklärung ist für die meisten Rentner und Rentnerinnen aber heute schon Pflicht und nützlich zugleich.
Der Beitrag von Eva Maria Götz. Und ich sage nochmal die Telefonnummer durch, unter der Sie Ihre Fragen stellen können zu unserem heutigen Marktplatz. Steuererklärung selbst gemacht, sich mit Elster anfreunden. Das ist die 00800-4464-4464. Per E-Mail geht's auch an marktplatz@deutschlandfunk.de. Und ich darf unsere erste Hörerin begrüßen aus dem Berliner Raum. Frau Korb, Ihre Frage zu diesem Thema.
Ja, guten Tag. Ich bin Rentnerin, bekomme eine kleine Rente und dazu bekomme ich Wohngeld. Das sind seit diesem Jahr gut 200. Ich bin, also seitdem ich Rentnerin bin, bekomme ich Wohngeld, vorher sehr viel weniger. Und meine Frage ist, wenn ich Wohngeld kriege und ich gebe natürlich an, dass ich keine Steuern zahle, muss ich dann eine Steuererklärung machen? Weil das erscheint mir widersinnig.
Frau Hess?
Also ich gehe mal davon aus, dass Sie keine Steuererklärung abgeben müssen. Das Wohngeld ist ja nicht steuerbar bzw. steuerfrei. Dann würde die Rente verbleiben. Wir haben ja mal so eine Schätzrechnung gemacht, die natürlich nicht in jedem Einzelfall zutrifft. Aber wenn man als Alleinstehende im Jahr 2022 eine monatliche Rente von nicht mehr als 1.230 Euro hat, die Bruttorente, dann übersteigt man den Grundfreibetrag nicht und muss demzufolge auch keine Steuererklärung abgeben.
Wie erreiche ich das denn für Frau Korb? Was muss sie dann da tun? Einfach nichts tun oder das beantragen, dass sie keine abgeben muss?
Also wenn Frau Korb sich ganz sicher ist, dass sie unter diesem von mir eben genannten Betrag von 1.230 Euro im Jahr 2022
pro Monat
liegt, dann muss sie eigentlich gar nichts machen. Dann besteht keine Verpflichtung. Wenn sie sich in einem Grenzbereich befindet, ja, dann sollte sie das gegebenenfalls mal ausrechnen, beziehungsweise wenn sie das selber nicht kann, sich dann eben an einen Lohnsteuerhilfeverein wenden oder auch im Finanzamt anrufen und sich dort nochmal auf eine einfache Art und Weise, wir machen natürlich keine umfangreiche Beratung, aber um diesen Grenzbereich zu ermitteln, anrufen.
Frau Korb, ist Ihre Frage beantwortet?
Gut. Ja, danke schön.
Vielen Dank. Und ich habe noch einen Buchhinweis für Sie, weil das Stichwort Lohnsteuerhilfeverein gerade fiel. Die Verbraucherzentrale hat rausgegeben das Buch Steuererklärung für Rentner und Pensionäre 2022-2023 und Autorin ist dort Gabriele Waldau-Chema. Die arbeitet in Arnsberg beim aktuell Lohnsteuerhilfeverein. Kann man gut drin nachblättern. Und Sie haben auch eine von den Finanzministerien, ist das dann eigentlich eigentlich eine bundesweite Service-Seite oder ist es dann nach von Land zu Land verschieden, wo man dann auch seine Infos sich holen kann, Frau Hess?
Ja, das ist von Land zu Land verschieden. Wir geben selber einen sogenannten Steuerwegweiser zur Rentenbesteuerung heraus. Haben wir im Moment gerade neu aufgelegt. Werden auch in den Ämtern ausgelegt. Wir nehmen die Broschüre auch mit zum Thüringtag nach Schmalkalden. Oder man kann sie sich auch elektronisch ansehen auf unserer Internetseite.
Noch ganz kurz vor den Nachrichten, Frau Bauer, um Sie noch mal reinzuführen. Führt denn eigentlich so der Hinweis auf noch mehr Apps und Online-Seiten zu mehr oder zu weniger Beratungsbedarf und Zulauf bei Ihnen, bei den Lohnsteuerhilfevereinen?
Also es ist grundsätzlich so, dass die Lohnsteuerhilfevereine sehr gut ausgelastet sind. Es ist stets mit einem Zuwachs zu rechnen, also Zuwachs an Mitgliedern. Ob das jetzt an den Apps liegt, kann ich jetzt nicht einschätzen. Aber auf jeden Fall sind die Lohnsteuerhilfevereine selbst auch sehr digital aufgestellt und modern aufgestellt. Und also diese fortschreitende Digitalisierung kommt auch den Lohnsteuerhilfevereinen auf jeden Fall zugute.
Sich mit Elster anfreunden, die Steuererklärung selbst gemacht. Mehr nach den Nachrichten und gerne auch mit Ihnen. Wählen Sie dazu die Hörertelefonnummer 00800 4464 4464 oder Sie schreiben uns eine E-Mail marktplatz@deutschlandfunk.de. Weiter geht's hier in unserem Marktplatz. Sich mit Elster anfreunden, die Steuererklärung selbst gemacht. Ich stelle nochmal die Gäste vor. Jana Bauer, stellvertretende Geschäftsführerin beim Bundesverband Lohnsteuerhilfe Berlin. Ines Hess, Referatsleiterin für Einkommensteuer. Und Daniel Beinhorn, Sachbearbeiter im Referat für Steuerautomation im Finanzministerium des Freistaats Thüringen. An die ganze Runde mal eine Nachfrage. Herr Scheer hat unserem Beitrag eben aufmerksam zugehört und ihm geht es da um eine Passage mit den Werbungskosten. Ob jetzt Steuerberatungskosten noch absetzbar sind oder nicht für Angestellte, fragt er. Also der Experte vom Steuerhilfering sprach da bei den Rentnern, wenn es über den Werbungskostenpauschbetrag von 102 Euro zum Beispiel eben mit Steuerberatungskosten hinausgeht, könnte man die auch angeben. Stimmt beides?
Vielleicht kann ich darauf antworten.
Ja, Frau Hess, sehr gerne.
Ja, also die Kosten für den Steuerberater sind insoweit abzugsfähig als Werbungskosten, soweit sie sich auf den Teil der Steuererklärung beziehen, in dem die Einkünfte erfasst werden. Soweit die Steuererklärung sich auf den Teil bezieht, wo zum Beispiel Aufwendungen der Lebensführung, die abzugsfähig sind, wie zum Beispiel Handwerkerleistung oder außergewöhnliche Belastung oder Ähnliches beziehen, sind die Aufwendungen nicht abzugsfähig.
Ich begrüße in unserer Runde Peter Schubert aus Dresden. Willkommen.
Guten Tag.
Herr Schubert.
Ja, also
Ihre Erfahrung, ich mache
bitte. Seit Jahren meine Steuererklärung selbst mit Elster. Und ich muss sagen, da hat sich einiges verbessert. Das muss man schon mal anerkennen. Aber trotzdem, aus den vielen Jahren und auch aus den letzten Erfahrungen mit der Grundsteuererklärung muss ich sagen, ich sehe da eine politische Aufgabe, dass die Plausibilität der Bedienung dieses Programms grundsätzlich und ganz gewaltig verbessert werden muss. Das ist so kompliziert und unverständlich, dass es immer wieder Ärger macht. Und das ist ja jetzt, beide Ministerien, die dafür zuständig sind, sind in der Hand der FDP, da könnt ihr mal gut zusammenarbeiten. Und ich denke, hier muss man einfach nochmal Leute ransetzen, die aus der Sicht des Benutzers dafür sorgen, dass das alles viel, viel plausibler wird. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe, da sparen wir eine Menge Arbeitszeit in den Finanzämtern und bei den vielen Millionen Leuten, die was ausfüllen müssen. Also krassestes Beispiel ist vielleicht mal die letzte Grundsteuererklärung. Meine Schwester in Nordrhein-Westfalen, die hat 30 Jahre in der öffentlichen Verwaltung gearbeitet und dort EDV-Projekte eingeführt, beruflich. Und die hat genauso gestöhnt über diese unplausiblen Formularfelder, die sich alle miteinander nie vertragen und wo man das nie versteht. Ich könnte Beispiele anführen, aber das bringt jetzt nichts.
Aber also, war das, Herr Schubert, Ihr erster Kontakt mit Elster oder waren Sie da schon seit Jahren drin?
Ich bin schon Jahre, also ich habe Elster schon jahrelang benutzt und natürlich war jetzt Grundsteuererklärung wieder anders und es ist grundsätzlich viel zu kompliziert und wenn man dann irgendwo mal eine Hotline anruft, wird einem das ja auch bestätigt, dass man dies oder jenes gar nicht ahnen könne. Also das muss aus der Sicht des Nutzers ganz anders gemacht werden. Ich bin auch selber Softwareentwickler, ich weiß ungefähr, wie man sowas angehen muss. Und dort fehlen einfach sicher eine Menge Leute und auch eine Menge Leute, die das aus der Sicht des Nutzers machen. Und da muss verbessert werden. Und das sehe ich als eine ganz wichtige politische Aufgabe, um auch die Akzeptanz unserer Demokratie zu erhöhen. Zurzeit ist es eigentlich noch alles völlig unakzeptabel.
Danke für Ihre Anmerkung, Herr Schubert. Frau Hess, ist das mit der Grundsteuer ja jetzt erledigt eigentlich? Das war ja immer noch ein bisschen monatsweise Fristverlängerung. Anfang des Jahres noch ein Thema, das ja manchmal sogar ja eine starke Minderheit der Eigentümer das noch nicht gemeldet hatte.
Es wird auch nicht erledigt sein. Man wird wieder Rückfragen haben, es wird Änderungen geben. Der große Berg ist weg.
Die Frage ging an Frau Hess, Herr Schubert.
Ich gebe die Frage mal an Herrn Beinhorn weiter.
Mhm. Ja. Schönen guten Tag, Herr Schubert. Also erstmal grundsätzlich würde ich erstmal das eine beantworten mit dem Elster. Sie haben da schon recht. Ich sag mal auch aus Nutzersicht. Wir sind da schon dabei. Uns ist das auch selber bewusst, dass wir da auf jeden Fall noch nutzerfreundlicher werden müssen. Und das haben wir auch auf dem Schirm. Und die Weichen im Prinzip dazu sind schon gestellt. Wir haben aber an der Stelle halt auch so ein Spannungsfeld, dass wir, sage ich immer, mit unserem Online-Finanzamt, was ja von der Verwaltung kostenfrei für alle bereitgestellt wird, im Prinzip auch alles abdecken müssen. Und das, was wir jetzt ja schon vereinfacht haben, was ich zum Eingang der Sendung auch schon mal gesagt habe, ist dieses sogenannte Einfach-Elster für Rentner und Pensionäre. In die Richtung wird es dann auch künftig hingehen, dass ich für bestimmte Benutzergruppen, da wo es halt möglich ist, nicht mehr alle Formulare, alle Vordrucke, so wie Sie es jetzt auch bei der Grundsteuer gesehen haben, bereitstelle, sondern einfach durch Fragestellungen im Prinzip sie durch den Erklärungsvordruck leite und sie den Vordruck an sich als Vordruck so gar nicht mehr zu Gesicht bekommen. Nochmal zurückzukommen auf das Thema Grundsteuer. Ja, die Abgabefrist ist jetzt auch mittlerweile in allen Ländern im Prinzip verstrichen. Das war insgesamt schon ein großer Erfolg, weil wir haben Abgabequoten über Elster von weit über 80%. Das hat im Prinzip beiden Seiten auch das erleichtert, dass man sich keine Vordrucke mehr holen muss vom Finanzamt und auch die Arbeit in der Verwaltung erleichtert, weil wir die Daten halt nicht mehr händisch erfassen müssen. Wir geben auch zu, oder das ist ja auch kein Geheimnis an der Stelle, dass es an der einen oder anderen Stelle auch kompliziert war, gerade für die Grundsteuer die Erklärung auszufüllen. Es hat aber auch mehrere Gründe, weil gerade auch das Gebiet Grundsteuerrecht im Prinzip ein anderes Gebiet ist als das Einkommensteuerrecht, was man ja auch jedes Jahr seine Einkommensteuererklärung auch abgibt und auch genau weiß, welche Angaben muss ich wo machen, ja, weil ich dann im Prinzip schon firm bin. Und das Rechtsgebiet der Grundsteuer war halt für alle komplett neu, weil man ja noch nie eine Grundsteuererklärung im Prinzip abgegeben hat und das jetzt alles auf Elster projektiert mit dieser Rechtslage und auch mit unterschiedlichen Rechtslagen in den einzelnen Ländern, denn wir hatten ja oder haben beziehungsweise wir haben verschiedene Rechtslagen, wir haben einmal das Bundesrecht, mehrere Länder haben auch ein landeseigenes Recht umgesetzt. Und das alles, sage ich jetzt mal, auf einen Elster zu bringen, war an der Stelle schon schwierig. Und so gab es auch Schwierigkeiten auf beiden Seiten. Mittlerweile hat man auch daraus gelernt und auch für die künftige Grundsteuerreform oder wenn es dann die nächste Hauptkampagne im Prinzip geben wird, werden wir auch dort so eine sogenannte vorausgefüllte Steuererklärung bereitstellen, so dass sie dann im Prinzip nur noch schauen, stimmen die Daten alle noch so, können gegebenenfalls Korrekturen eingeben und dann ist auch diese Erklärung dann abgegeben.
Frau Bauer, wie läuft das denn dann eigentlich ab, wenn ich das alles erkläre und abgebe aus Ihrer Praxis bei den Lohnsteuerhilfevereinen mit den Belegen? Wer will denn da überhaupt noch Belege haben, die aus dem Schuhkarton, also wegwerfen darf ich sie wahrscheinlich nicht, ne? Also wenn ich sie einmal abfotografiert habe, also ich muss sie doch zurückhalten, aber welches Finanzamt will denn noch Belege?
Das ist richtig. Belege behalten oder aufbewahren muss man schon. Auf jeden Fall. Die Lohnsteuerhilfevereine benötigen natürlich auch Belege, um die Daten zu erfassen, um die Werbungskosten beispielsweise geltend zu machen. Wir haben allerdings die Beleghaltevorpflicht. Das heißt, Belege müssen grundsätzlich nicht mehr eingereicht werden beim Finanzamt, müssen aber, wie ich schon sagte, aufbewahrt werden, zumindest falls eine Nachfrage kommt vom Finanzamt. In einigen Fällen verlangen auch die Finanzämter oder sollte man schon vorab Belege mit mit einsenden, also mit der Steuererklärung, zum Beispiel bei erstmaligen Sachverhalten, wenn jetzt jemand erstmals ein häusliches Arbeitszimmer eingerichtet hat. So, und die Lohnsteuerhilfevereine, also die Berater, gehen wie folgt vor. Sie sehen sich natürlich die kompletten Unterlagen des Steuerpflichtigen, des Mitglieds an, sortieren sicherlich aus, was benötigt wird, was nicht benötigt wird. Die Belege werden, also die benötigten, werden eingescannt. Falls, wie gesagt, Rückfragen vom Finanzamt kommen, kann man die dann nachreichen.
Mitgliedschaft bei Ihnen kostet wie viel von bis?
Die Mitgliedschaft, also es ist ja ein jährlicher Mitgliedsbeitrag, der sich nach dem Einkommen richtet, also ist auch sozial gestaffelt, liegt zwischen 50 und 400 Euro in dem Dreh. Also bei jedem Verein ist natürlich, jeder Verein hat seine eigenen Beiträge, aber wie gesagt, im Durchschnitt zahlen die Mitglieder dann um die 150 Euro, kann man sagen. Also richtet sich aber, wie gesagt, nach dem Einkommen.
Ich möchte Herrn Beinhorn noch mal was fragen, wenn wir diese Belege uns mal anschauen. Was kann denn da das neueste Tool? Ist ja eine neue App vom Bundesfinanzministerium vorgestellt worden Ende Februar. Mein Elster Plus. Wenn man so einen Beleg jetzt dann da hat, sagen wir eine Handwerkerrechnung, nimmt das nur fotografisch wahr oder verarbeitet das auch die Informationen, die auf dem Blatt stehen?
Ja, Sie haben es schon angesprochen. Also ein neues Produkt, das neueste Produkt heißt Mein Elster Plus. Es ist eine App, die können Sie sich auf dem Smartphone, auf dem Tablet installieren. Es funktioniert auch am PC im Prinzip diese Funktion. Und Sie können also quasi im Laufe des Jahres Ihre ganzen Belege, die Sie noch in Papierform erhalten, Handwerkerrechnungen, Spendenbescheinigungen und so weiter, mit dieser App abfotografieren. Das wird also erstmal eine Bilddatei im Prinzip erstellt. Und dann können Sie mittels der App diese Angaben aus diesem Beleg katalogisieren. Sie können also dann zuordnen, was ist es jetzt? Ist es eine Handwerkerrechnung? Wie hoch sind die Beträge? Was sind die abzugsfähigen Beträge? Das erfolgt schon teilweise durch künstliche Intelligenz, dass man also den Beleg im Prinzip dann abscannt. Und hier ist es dann so, warum mache ich das? Diese Elster Plus App ist dann mit dem Elster Konto, was ich ja vorher einrichten muss, gekoppelt. Und wenn Sie, wie gesagt, im Laufe des Jahres die ganzen Belege dort elektronisch erfassen und auch schon zuordnen, können Sie die natürlich erstmal in Ihrem Schuhkarton aufbewahren. Aber wenn Sie nachher die Steuererklärung machen, wenn Sie ja dann im nächsten Jahr, für dieses Jahr dann die Erklärung machen wollen in Ihrem Elster-Konto, sind diese gesamten Belege mit den Angaben schon an Ihrer Steuererklärung dran geheftet im Prinzip. Ja. Und Sie können sich das dann nochmal anschauen und dann per Mausklick einfach in Ihre Steuererklärung übernehmen die Werte. Das heißt, der Vorteil daran ist, dass Sie nicht mehr vergessen, habe ich noch irgendwo einen Beleg gehabt. Ja, Sie müssen dann auch nicht mehr die Belege abtippen. Und künftig wird es dann auch so sein, dass wenn Sie diese Papierbelege im Prinzip das ganze Jahr über sammeln, also elektronisch sammeln an Ihrem Elster-Konto, dass wir Ihnen das dann in einer sogenannten vorausgefüllten Steuererklärung schon zur Verfügung stellen. Das heißt, Sie müssen dann gar nicht mehr das dann noch per Mausklick eingeben und das Auslesen dieser Inhalte, also dann wird halt ausgelesen, ist es jetzt eine Handwerkerrechnung, das kommt in die und die Kennzahl rein, ist es jetzt ein Spendenbeleg, dann brauche ich ja diese andere Kennzahl. Das wird dann auch künftig automatisiert von Elster übernommen.
Ab wann?
Ja, ich denke mal, da braucht man noch so 1-2 Jahre Zeit dafür, aber die Weichen, was ich vorhin schon gesagt habe, sind dazu gestellt und wir sind auch jetzt ständig schon dabei, das entsprechend zu verbessern.
Aber das alles nur grundsätzlich für nicht selbstständige Tätigkeiten?
Nee, das geht auch für Unternehmer. Also ich sag mal, der normale Unternehmer, der jetzt keinen Steuerberater hat, der auch, vielleicht nur ein Kleingewerbe hat und auch seine Erklärung über Elster abgibt, der kann das genauso nutzen, weil wir ja alle Formulare im Prinzip unterstützen. Und für den Berater gilt das genauso. Wenn der Berater jetzt sein Elster Online-Konto hat oder halt auch andere Software, da funktioniert das dann auch. Wenn Sie zum Beispiel eine Rechnung dann per E-Mail bekommen und nicht mehr in Papierform und dann haben Sie die Rechnung als PDF-Dokument sozusagen in Ihrem E-Mail-Anhang, dann können Sie die auch über diese Funktion meine Belege, was Sie auf der Elster-Startseite dann sehen in Ihrem Konto, können Sie das dann dort auch einfügen. Na, und dann wird im Prinzip ausgelesen, was ist das jetzt für eine Art von Rechnung, wo, an welcher Kennzahl kann ich das dann jetzt eingeben und dann wird es einfach übernommen.
Herr Peters aus dem Raum München hat die 008004464 gewählt. Ihre Frage bitte.
Ja, guten Tag in die Runde. Ich habe auch eine Frage in Richtung Plausibilität, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass in dem System Elster, ich mache das jetzt schon eine Zeit lang, immer am Schluss, jeder, der mit Elster arbeitet, kennt das, am Schluss bei Prüfen wird ja geprüft, was man an Erstattung bekommt oder wie hoch die Rückzahlung ausfällt, eine Angabe bekomme und dann aber die tatsächliche Erstattung davon dann erheblich abweicht. Und das ist mir nicht klar, wie das sein kann, weil das System müsste doch eigentlich das alles prüfen, auch selbst wenn man irgendwo eine falsche Angabe gemacht hat, dass das dann nicht in die Berechnung mit einfließt, sondern dass dann korrigiert wird. Und es wird ja auch angezeigt, bevor man prüft, also bei der Prüfung, ob man Fehler gemacht hat oder nicht. Und wenn man Fehler gemacht, korrigiert man die und dann ist das okay und dann wird geprüft und die Erstattung angezeigt und das ist dann nicht die, die man bekommt am Ende.
Und wie sehr unterscheidet sich das, die Differenz, Herr Peters?
Das sind schon so ein paar hundert Euro. Ich bin ganz normal Einkommensteuer. Das ist überhaupt kein Hexenwerk und es ist gar nicht kompliziert. Aber das ist schon ganz erheblich, was da abweicht. Und dann bekommt man ja auch in dem Bescheid dann auch mitgeteilt, genau begründet, warum und wieso. Aber das taucht dann nicht auf, warum und wieso man da Abzüge bekommt. Ja, das müsste ja das System eigentlich schon erkennen.
Spannende Frage, Herr Peters. Ich gebe Sie gerne nach Erfurt.
Also ich würde zunächst mal zu dem einen Teil der Frage antworten. Da steckt ja ein technischer Teil drin und auch ein materiell-rechtlicher Teil. Also das System erkennt in seinen Plausibilitätskontrollen, ich sag mal ja, logische Fehler. Was das System natürlich nicht erkennt, ob die Angaben, die gemacht werden, richtig sind, fachlich richtig oder materiell rechtlich richtig sind oder ob diese Angaben, ich sag mal, in dem Sinne einfach nicht stimmen. Das ist Aufgabe der Kollegen in den Finanzämtern, in den Veranlagungsteilbezirken und in den Arbeitnehmerstellen, die diese Angaben prüfen. Insofern, wenn zum Beispiel Aufwendungen nicht anerkannt werden durch den Bearbeiter, dann kann es natürlich zur Abweichung kommen. Der andere Teil, ich sag mal, ist eine technische Frage, das wollte ich gleich mal zu Herrn Beinhorn geben. Was das System auch nicht berücksichtigt, sind Vorauszahlungen auf die Einkommensteuer, weil wir ja unterscheiden zwischen dem Festsetzungsbereich und dem Erhebungsbereich und das ist ein extra Speicher aus dem Erhebungsbereich, das wird nicht mitgenommen, sodass ich das de facto selber mit berechnen muss. Was immer berücksichtigt wird, ist natürlich die Lohnsteuer, die im Laufe des Jahres schon gezahlt wurde. Ja, das ist ja Bestandteil der Lohnsteuerbescheinigung. Ja, dann würde ich mal zu Herrn Beinhorn geben, zu diesem technischen Bereich.
Ja, genau. Also Sie haben es ja eben schon angedeutet, Frau Hess. Es ist im Prinzip so, diese Steuerberechnung, das ist ein Service, den wir Ihnen zusätzlich noch anbieten auf der Elster-Seite, wenn Sie alle Eingaben gemacht haben. Und an der Stelle, an der Sie sich dann befinden, kann man nur mit den Angaben rechnen, also diese Prüfberechnung im Prinzip durchführen, mit den Angaben, die Sie in dem Moment eingegeben haben. Ne? Also wenn jetzt Angaben fehlen, vielleicht also eine Steuervorauszahlung, wie es Frau Hess gerade gesagt hat, oder wie gesagt, das Finanzamt weicht halt ab im Rahmen dieser materiell-rechtlichen Prüfung, dann sind natürlich dann im Steuerbescheid am Ende andere Angaben drin, also da wird im Prinzip abgewichen von dieser Prüfberechnung. Na, also wie, das ist halt der ganze Hintergrund an dieser Sache. Und wenn Sie sagen, es wird erläutert im Bescheid, dann sehen Sie ja dann auch, an welcher Stelle jetzt das Finanzamt Ihren Angaben nicht gefolgt ist und gegebenenfalls halt irgendwas geändert hat.
Ja, da verstehe ich, okay, dann ist das Finanzamt hat nicht gefolgt, ja, aber das System kann das nicht erkennen, wo was nicht stimmt, wo was nicht richtig erfasst ist, sodass das in dem Elster-System, eigentlich denke ich mir, ist das ja eigentlich von der Steuerbehörde selber, die müssten das doch eigentlich schon selber erkennen.
Ja, das ja, aber das haben wir jetzt ausgeführt, Herr Peters, und ich also einen Teil dieser Frage kann ich ja trotzdem nochmal weitergeben nach Berlin an die Frau Bauer. Dieser Blick in die Glaskugel, ist es denn auch, wenn ich beraten werde durch einen Lohnsteuerhilfeverein, immer noch spannend, was dann wirklich bei rauskommt beim Steuerbescheid? Oder sagen Sie schon, wir haben oft eine 100% Trefferquote?
Normalerweise stimmt die Steuerberechnung des Lohnsteuerhilfevereins mit dem Bescheid überein, beziehungsweise mit den Bescheiddaten überein. Was Herr Peters hier geschildert hat, liegt wahrscheinlich wirklich daran, dass bestimmte Posten einfach nicht anerkannt wurden, liegt jetzt nicht am Elster-Programm, sondern weil das Finanzamt diese aus bestimmten Gründen auch nicht anerkannt hat. Wie gesagt, bei den Lohnsteuerhilfevereinen gibt es natürlich auch Abweichungen. Die Bescheide werden geprüft, abgeglichen mit der Steuerberechnung bzw. was man eingegeben hat. Wenn jetzt bestimmte Posten nicht anerkannt wurden, die anzuerkennen wären, dann wird der Lohnsteuerhilfeverein auch einen Einspruch einlegen und sich darum streiten, sage ich mal, also Rechtsbehelfsverfahren führen. Aber in den meisten Fällen müsste das Ergebnis mit dem Ergebnis des Bescheides übereinstimmen.
Wenn da keine Übereinstimmung besteht, Frau Hess, was sind da so die üblichen Schritte dann?
Also wenn keine Übereinstimmung besteht, dann hat der Steuerpflichtige die Möglichkeit, Einspruch einzulegen innerhalb von 4 Wochen nach Zugang des Bescheides. Dann wird die Finanzbehörde das noch einmal überprüfen. Hier ist denkbar, dass sie den Angaben des Steuerpflichtigen dann folgt und eine sogenannte Abhilfe macht und einen neuen Steuerbescheid versendet. Oder in dem Falle, dass der Bearbeiter anderer Auffassung ist, wird er den Steuerpflichtigen zunächst mal anschreiben und ihn zum Beispiel bitten, einen Beleg einzureichen oder die Aufwendung zu begründen oder Ähnliches. Dann hat der Steuerpflichtige nochmal die Möglichkeit, sich zu äußern gegenüber dem Finanzamt. Wenn keine Einigung auf diese Art und Weise erzielt wird, ergeht am Ende des Verfahrens eine sogenannte Einspruchsentscheidung. Gegen die Einspruchsentscheidung kann man dann wiederum vor dem Finanzgericht klagen. Das wäre hier bei uns das Thüringer Finanzgericht in Gotha. Dann bekommt man ein Urteil und die nächste Eskalationsstufe wäre dann gegebenenfalls der Bundesfinanzhof, wenn ich sag mal, beide Seiten oder eine der beiden Seiten der Auffassung ist, dass das Ergebnis nicht zutreffend ist.
Vielleicht nicht so kompliziert ist dann die Frage von Frau Peters-Kraus, ähnlicher Name wie Herr Peters eben, auch aus München. Willkommen in unserer Runde hier im Deutschlandfunk. Frau Peters-Kraus, Sie könnten jetzt fragen.
Halb dieser vorhin genannten Grenze von 1230 liegt und habe da infolgedessen bis jetzt auch also keine Steuererklärung und Ähnliches eingereicht. Jetzt habe ich aber angefangen, zusätzlich Teilzeit zu arbeiten und da wird natürlich normal die Lohnsteuer abgezogen. Muss ich jetzt trotzdem irgendwie tätig werden?
Der erste Teil war nicht zu hören. Ihnen geht es, Sie sind so Rentnerin und Minijobberin?
Nein, Teilzeit. Mhm. Also meine Rente liegt unterhalb der vorhin genannten Grenze von 1230, für die Grenze für die Steuerfreiheit pro Monat. Und ich habe jetzt angefangen, Teilzeit zu arbeiten, also 20 Stunden die Woche. Und dafür wird natürlich ganz normal Lohnsteuer einbehalten. Muss ich da jetzt trotzdem irgendwie tätig werden, steuererklärungsmäßig?
Frau Hess.
Ja, da gibt es eine eindeutige Antwort. Wenn Sie Arbeitslohn beziehen und Nebeneinkünfte, das wäre jetzt Ihre Rente, von mehr als 410 Euro im Kalenderjahr haben, sind Sie verpflichtet, eine Einkommensteuererklärung abzugeben. Aha. Das liegt auch daran, weil beide Einkommensteile, also Ihre Rente auf der einen Seite und Ihr Arbeitslohn aus dieser Nebenbeschäftigung, werden zusammengerechnet. Und dieser zusammengerechnete Betrag mit den Abzügen, die Sie geltend machen können, wird dann der Besteuerung unterworfen.
Beides wird dann der Besteuerung unterworfen.
Ja, genau. Und die Lohnsteuer, die Sie schon vorausgezahlt haben, die wird natürlich angerechnet. Sodass es natürlich nicht doppelt besteuert wird, sondern wir haben einen progressiven Einkommensteuertarif, der beginnt bei 14% und erreicht dann 42%. Auch dadurch wird natürlich, wenn man mehrere Einkunftsquellen hat, steigt man natürlich auch in der Progression an.
Ja, das ist begreiflich. Ja, aber das bedeutet, dass das eigentlich also nicht unbedingt ein guter Rat ist, eine Nebentätigkeit aufzunehmen, also obwohl die Rente ja nun anerkanntermaßen relativ niedrig ist.
Ja, das würde ich jetzt nicht so ausdrücken, denn es verbleibt natürlich ein großer Teil des Arbeitslohnes aus der Nebentätigkeit. Weil, wie gesagt, der Spitzensteuersatz, und der wird gegenwärtig beim zu versteuernden Einkommen, ich müsste jetzt gucken, aber ungefähr von 62.000 Euro erreicht wird, den werden Sie ja mit beiden Einkunftsquellen nicht erreichen, sodass Sie irgendwo in dem Bereich zwischen 14% und 42% liegen. Und dann bleibt natürlich auch ein großer Teil, ich sag mal, der Rente und der Nebentätigkeit, ich bezeichne es mal als übrig. Gut. Also, so dass ich das so nicht. Also, es sind auf jeden Fall verpflichtet, eine Erklärung abzugeben. Und ich denke, eine Nebentätigkeit lohnt sich immer.
Und irgendwelche Obergrenzen, Zuverdienstmöglichkeiten, das ist jetzt auch hinfällig. Irgendwie in Corona fiel das, ne? Für Rentner.
Ja, für Rentner ja grundsätzlich. Also, wenn man ein Rentner ist, der die Regelaltersgrenze erreicht hat, dann gelten die Grenzen ja so und so nicht. Da kann man hinzuverdienen, ich sag mal, so viel man will. Das galt ja nur für Personen, die vorzeitig, also vor Erreichen der Regelaltersgrenze in Rente gegangen sind. Da gab es diese Nebenverdienstgrenzen.
Wunderbar. Die Steuererklärung selbst gemacht. Unser Thema heute im Marktplatz. Danke, Frau Peters-Kraus. Sie haben die Hörertelefonnummer 008 00 44 64 44 64 gewählt.
Deutschlandfunk. Marktplatz.
Sich mit Elster anfreunden, die Steuererklärung selbst gemacht. Weiter mit Henning Hubert und diesen Gästen. Jana Bauer, stellvertretende Geschäftsführerin Bundesverband Lohnsteuerhilfe, Berlin. Ines Hess, Referatsleiterin für Einkommensteuer, Erfurt. Und Daniel Beinhorn, Sachbearbeiter im Referat für Steuerautomation. Beide im Finanzministerium des Freistaats Thüringen. Und mit einem ganzen Schuhkarton reingekommen ist mein Kollege Thomas Meinert mit den Anfragen, die uns per E-Mail erreicht haben.
Ja, das beginnt mit dem Ehrenamt. Da gibt's ja die Ehrenamtsleiterpauschale und die bekommt man. Wo muss man sie aber eintragen? Das ist nicht immer so ganz so klar. Und Elster hat offensichtlich auch noch andere Lücken, denn wir haben auch noch andere Fälle, wo jemand sagt, oh, ich weiß gar nicht, wie ich das da eintragen kann. Das geht bei besonderen Belastungen, bei Kapitalerträgen. Soll man dann, wenn man da mit der Elster-Erklärung nicht so ganz zurechtkommt, einfach einen Brief ans Finanzamt schicken? Meine Steuernummer hat man ja, und dann kurz schreiben, ich habe bei Elster nicht eintragen können, das und ja, ist das ein gangbarer Weg?
Ja, ich nehme das mal auf.
Gerne.
Ja, also zunächst, wir haben also in den Formularen jetzt auch mittlerweile wie so eine Art eine kleine Hilfe, so einen kleinen Weg, den man entlang gehen kann, wo man auch abgefragt wird, haben Sie noch außergewöhnliche Belastung oder sonstige Sachen einzutragen, so dass Sie jetzt nicht immer jede Kennzahl oder jede Kennzahl und jede Zeile suchen müssen. Ist immer der Ausweg am Ende oder ganz am Ende, wenn man gar nichts mehr weiß, gibt es dort noch die Möglichkeiten, einen sonstigen Beitrag im Prinzip einzutragen. Das ist so ein Auffangfeld, wenn man also Angaben machen möchte, die man aber im Vordruck nicht findet. Und dann wird diese Erklärung auf jeden Fall ausgesteuert und dort kann man ja dann eintragen, ich habe noch die und die Einnahmen oder Ausgaben und finde aber die Kennzahl nicht und möchte die aber hiermit erklären. Also parallel dazu noch einen Brief schicken, wenn Sie schon einmal bei Elster sind, das möchten wir gerne nicht, ja, weil man müsste das am Ende wieder zusammenführen, das würde das Ganze im Prinzip komplizierter machen. Wie gesagt, dort dieses Auffangfeld nutzen und dann dort diese Angaben noch eintragen.
Wenn ich allerdings Belege nochmal finde, obwohl ich die Steuererklärung schon abgegeben habe, sind die dann sozusagen futsch oder darf ich auch was nachreichen?
Ja, das kommt jetzt darauf an, an welcher Stelle wir uns befinden. Also Sie haben Ihre Erklärung abgegeben und sie wurde noch nicht bearbeitet. Das heißt, Sie haben also noch keinen Bescheid erhalten. Können Sie die Angaben, die aus diesen Belegen ja herausgehen im Prinzip, noch nachreichen? Das heißt, Sie können Ihre gespeicherte Steuererklärung in Ihrem Elster-Konto nochmal aufrufen, um diese Angaben aus diesen Belegen heraus ergänzen und dann nochmal an das Finanzamt abschicken. Dann ist quasi diese zweite Erklärung dann die aktuellste Erklärung. Und wenn Sie aber schon einen Steuerbescheid haben, dann gilt wieder diese vierwöchige Einspruchsfrist, was Frau Hess eben gesagt hat. Innerhalb dieser Frist können Sie dann auch einfach nochmal einen Antrag auf Änderung einreichen und dann auch nochmal um diese Angaben ergänzt Ihre Erklärung abgeben.
Ich bin ehrenamtlich tätig, bekomme hierfür keine Aufwandsentschädigung, habe aber die Kosten für Fahrten, Computer, Papier und so weiter, das trage ich alles selber. Kann man das dann geltend machen?
Ja, das kann man nicht geltend machen. Dort, wo keine Einnahmen sind, besteht auch keine Einkünfteerzielungsabsicht, so nennen wir das. Wir besteuert werden nur sogenannte Einkünfte. Einkünfte sind es immer nur dann, wenn eine Gewinnerzielungsabsicht besteht. In dem Falle hat man natürlich Einnahmen oder Betriebseinnahmen, dann kann man die Aufwendung geltend machen. Wenn man Ehrenamt hat ohne jegliche Vergütung und auch die Aufwendung nicht ersetzt bekommt, kann man die Aufwendung auch nicht geltend machen. Ja, kann ich Ihnen leider keine günstigere Antwort geben.
Kommen wir zum Thema Solarenergie, Energiekostenpauschale. Also die 300 Euro, die ja jeder bekommt oder bekommen soll, muss man die versteuern?
Ja, die ist zu versteuern. Ja, damit wäre die Frage eigentlich schon beantwortet.
Ja, klare Antwort.
Also außer bei Studenten, die ja, glaube ich, diese 200 Euro bekommen, die ist tatsächlich nicht steuerbar. Aber die sogenannte EPP1 für Berufstätige und selbstständig Tätige, die ist zu versteuern. Und auch die Energiepreispauschale für Rentenbezieher.
Frau Bauer in Berlin, dann nehmen wir noch mal die Lupe, nehmen wir mal den Spezialfall eines mini-jobbenden Rentners, der an der Universität eingeschrieben ist.
Ja, klingt toll. Ob das so oft vorkommt, kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, aber theoretisch hätte der Rentner Anspruch auf die Energiepreispauschale wegen seiner Rentenbezüge, also in Höhe von 300 Euro. Als Minijob hat er ebenfalls den Anspruch auf die Energiepreispauschale, die er dann in der Regel also entweder ausgezahlt bekommt oder auch über die Einkommensteuererklärung geltend machen muss oder kann. Und als Student muss man ja die Energiepreispauschale selbst beantragen. Das läuft ja nicht über die Steuererklärung.
Aber auch über Elster, oder Herr Beinhorn? Das sozusagen schmiegt sich immer weiter rein in den offiziellen Zahlungsverkehr mit dem Staat.
Also die Energiepreispauschale für Schüler und Studenten, da gibt es ein extra Portal. Das hat mit uns als Finanzverwaltung nichts zu tun, weil wir diese Personengruppe ja regelmäßig auch nicht haben. Die ist uns nicht bekannt, weil sie ja keine Einkünfte bezieht. Und hier hat man eben eine andere Lösung gefunden über dieses gesonderte Portal, wo man sich anmelden muss und dann die EPP für Schüler und Studenten beantragen muss. Also das ist völlig unabhängig von uns.
Die Solaranlage, die gibt's in groß und klein. Ich bin Rentner, habe kein Gewerbe, schreibt Herr Petzold, aber er hat eine Mini-PV-Anlage für den Balkon und da 200 Euro Mehrwertsteuer gezahlt, kann er sich die erstatten lassen. Also, wenn man jetzt nur kleinere Solareinheiten hat, dann muss man ja den Ertrag auch nicht versteuern, oder? Wie schaut das aus mit Erstattung?
Hier kann ich so eine pauschale Antwort nicht geben, weil man zunächst mal schauen muss, wann die Solaranlage angeschafft wurde. Wenn sie im Jahr 2023 angeschafft wurde, kann man die Vorsteuer nicht mehr geltend machen, also die 200 Euro, wie sie hier genannt wurden, nicht mehr erstatten lassen. Ist die Anlage bis zum Jahr 2022 angeschafft wurden, kann man die Vorsteuer geltend machen und sie sich auch erstatten lassen.
Frau Bauer, Photovoltaik und Steuerberatung, jetzt ist das Wort gefallen, im Lohnsteuerhilfeverein.
Mhm. Richtig, seit dem 01.01.2022, das wurde ja mit dem Jahressteuergesetz 22 auch rückwirkend eingeführt, die Regelung, die Neuregelung, die PV-Anlagen sind seitdem steuerfrei, also die Einnahmen aus PV-Anlagen sind steuerfrei, komplett steuerfrei. Und nunmehr dürfen auch die Lohnsteuerhilfevereine ihre Mitglieder mit PV-Anlagen beraten. Aber für die Steuerpflichtigen bedeutet das, sie müssen keine Einnahmenüberschussrechnung mehr erstellen und keine Angaben in der Steuererklärung machen, wegen dieser vollständigen Steuerfreiheit.
Herr Kampmann hat eine PV-Anlage seit November 2022 und er fragt, ist er jetzt Kleinunternehmer? Was muss ich tun? Die Anlage ist geringer als 10 kW Peak.
Ja, einkommensteuerrechtlich muss der Steuerpflichtige nichts mehr tun. Wenn er Kleinunternehmer ist, muss er dennoch eine Umsatzsteuererklärung einreichen. Das kann aber vielleicht noch Frau Hess dazu was ausführen. Soweit ich weiß, ist das bei den Thüringer Finanzämtern, wird das etwas anders gehandhabt.
Das kommt auch darauf an, ob der Steuerpflichtige die sogenannte Vorsteuer, also die Steuer auf die Photovoltaikanlage, sich hat erstatten lassen. Wenn er sie sich überhaupt nicht hat erstatten lassen.
Er ist Kleinunternehmer, glaube ich, so habe ich das
verstanden. Ja, wenn er die sich hat erstatten lassen, dann ist er auch verpflichtet, eine Steuererklärung für die Umsatzsteuer abzugeben. Und auch die Umsatzsteuer für den eingespeisten Strom abzuführen. Das ist alles noch so ein bisschen in der Entwicklung, weil diese Beträge ja auch relativ gering sind. Die Masse des Stroms wird ja mittlerweile selbst verbraucht, sodass das ist alles noch ein bisschen in der Entwicklung, in der Zukunft bei solchen kleinen Anlagen auch darauf verzichten wird.
Eine ganz andere Frage. Herr Siemens ist Student, 23 Jahre, ohne Nebenjob. Können die Eltern da Kosten für die Ausbildung des Studenten geltend machen?
Also grundsätzlich sind die Aufwendungen ja mit dem Kinderfreibetrag oder mit dem Kindergeld abgegolten. Aufwendungen können dann geltend gemacht werden, wenn das Kind oder der Student auswärtig untergebracht ist.
Das sind dann diese
Das ist ein sogenannter Ausbildungsfreibetrag, steht im Paragraphen 33a im Absatz 2 und beträgt 924 Euro. Und ab diesem Jahr, da müsste ich jetzt gucken, der ist erhöht worden, habe ich jetzt nicht so schnell.
Auf 1200
Euro.
Schwierigkeiten mit Elster hat man, wenn man wie Herr Franzen ein doppeltes S im Namen hat. Und auch Menschen mit dem SZ im Namen haben offensichtlich Probleme. Wie kann man die umgehen?
Also an der Stelle ist mir jetzt erstmal nichts bekannt. Also der Name, den geben Sie ganz so normal an. Also in Elster ist mir das jetzt nicht bekannt. Ab und zu kann es jetzt mal sein, dass vielleicht auf dem Steuerbescheid vielleicht die Namensschreibung ja ein bisschen anders aussehen würde, was aber auch nicht sein sollte. Also da kann ich jetzt dazu keine Antwort geben. Müsste ich nochmal konkreter die Fragestellung dann haben, beziehungsweise die Fallgestaltung haben.
Ja, also ein Hörer schreibt, mein Name hat nun mal ein SZ, aber Elster kennt kein SZ.
Also ich kann das selber auch nicht bestätigen. Ich habe ja selber ein SZ in meinem Namen. Ja, nee, könnte ich jetzt auch nichts dazu sagen.
Ja, es könnte vielleicht bei der Grundsteuer gewesen sein. Da haben wir ja quasi das für die Grundsteuer komplett neu aufgebaut, weil die Grundsteuer war vorher nicht bei Elster. Da gab es bei den Schreibweisen ein bisschen Komplikationen, aber jetzt in den anderen Steuerarten und beziehungsweise in anderen Formularen ist uns das auch nicht bekannt.
Es gab noch ganz viele Fragen zu, ich sag's jetzt mal, Elster alt und Elster neu. Früher war das ja nur ein Formular, das konnte gar nichts rechnen. Wie schaut es jetzt aus, wenn man es schon länger hat? Was wird dann einem angezeigt? Und wenn man es jetzt erst neu hat, wegen der Grundsteuerberechnung, haben ja viele Menschen erst jetzt sich bei Elster eingeschrieben oder angemeldet. Wie schaut es aus? Gibt es da Unterschiede oder ist jetzt alles auf einem Level?
Ja, genau. Sie haben es gesagt mit Ihrem letzten Satz. Also wir sind jetzt quasi alle auf einem Level. Wir haben also nur noch das Online-Finanzamt und dort sind im Prinzip alle Angaben, die Sie dort eingeben, fließen dann auch in diese dargestellte Steuerberechnung ein. Das frühere Elster-Formular hieß das. Das war quasi eine Art Offline-Produkt. Man konnte sich das noch auf einer CD runterladen, konnte die Daten zwar elektronisch wegschicken, musste aber dennoch einen Ausdruck handschriftlich unterschrieben nochmal zusätzlich ans Finanzamt schicken. Das rührte halt daher, dass in den früheren Zeiten auch nicht überall eine stabile Internetverbindung vorhanden war. Dies ist ja jetzt nun weit verbreitet, so dass Sie quasi immer online sein müssen, wenn Sie in Ihrem Online-Finanzamt arbeiten, aber auch die Vorteile daraus haben, im Prinzip alle Daten, die Sie jemals dort eingegeben haben, versendet haben, sind dann dauerhaft für Sie dort verfügbar.
Frau Bauer, wenn jetzt einem beim Zuhören der Kopf raucht und man einfach nicht aktiv wird, vielleicht ein bisschen wie gelähmt ist, schätzen Sie dann schon mal selber beim Lohnsteuerhilfeverein und schicken was ab oder muss man auf jeden Fall als Steuerpflichtiger selbst aktiv werden?
Sie meinen innerhalb der Frist aktiv werden?
Und wenn man da bis dahin nicht reagiert hat, wie geht es da genau? Wie geht es denn da dann weiter?
Na genau, bei den Fristen müssen wir ja unterscheiden. Also die Frist für die Steuererklärung 22, die läuft ja dieses Jahr am 2.10. ab. Das heißt, wenn der Steuerpflichtige selbst die Steuererklärung nicht innerhalb der Frist einreicht, dann droht entweder irgendwann mal der Verspätungszuschlag oder er entscheidet sich dann, die längere Frist sozusagen in Anspruch zu nehmen. Dann muss er sich aber vom Lohnsteuerhilfeverein oder Steuerberater vertreten lassen. Dann hätte man eine längere Frist, und zwar bis zum 31. Juli des nächsten Jahres Zeit.
Elster funktioniert zurzeit nicht auf einem Mac, also einem Apple-Computer. Wie kann man Elster dann trotzdem nutzen? Zum Beispiel vielleicht, indem man ein anderes Steuerberatungsprogramm dazwischen schaltet und dann die Sachen überträgt. Ist das möglich? Oder wie überhaupt schaut es aus mit anderen Computern? Es gibt ja auch noch Linux. Also was kann Elster und was kann Elster nicht?
Ja, also was Elster kann, Sie können auf der Elster-Seite erstmal auswählen, welches Betriebssystem Sie haben. Also dort wird quasi dargestellt, mit welchem Betriebssystem, welche Formulare und welche Funktionen dort verfügbar sind. Also ich sag mal, für meistens ist es nicht unbedingt das Betriebssystem an sich, wo man sagt, das geht ja gar nicht, sondern das sind dann immer die individuellen Einstellungen an seinem eigenen PC-Arbeitsplatz, die dann gegebenenfalls bestimmte Funktionen, die Elster bietet, halt verhindern. Ja, das ist aber kein Elster-spezifisches Problem. Das ist auch bei anderen Internetseiten, die, sage ich jetzt mal, durch JavaScripte bestimmte Funktionen eingebaut haben, damit was dargestellt wird und angezeigt wird. Aber wenn man genau wissen möchte, welche Betriebssysteme an sich von Elster unterstützt werden, kann man sich auf der Seite von Elster umschauen, mit einem anderen Produkt dort die Erklärung erstmal zu erstellen und dann mit unserem Elster-Finanzamt, mit unserem Online-Finanzamt abschicken, das geht nicht. Aber alle freien anderen Produkte, die finden Sie auch auf unserer Elster-Seite. Da sehen Sie, welche Produkte noch die Betriebssysteme unterstützen. Die geben das natürlich auch ab über die Elster-Schnittstelle. Das heißt, der Datensatz, der bei uns ankommt, ist identisch zu dem, was Sie über das Elster-Online-Finanzamt abgeben, beziehungsweise halt über die freien Softwareprodukte, die am Markt verfügbar sind.
Ich beziehe, so schreibt Florian Jörg, ich beziehe eine Erwerbsminderungsrente von 365 Euro im Monat und eine Rente aus einer privaten Berufsunfähigkeitsversicherung von 770 Euro im Monat. Verdiene noch etwa 5.000 bis 6.000 Euro hinzu. Muss ich das alles versteuern?
Das muss ich mit einem eindeutigen Ja beantworten. Alle drei Einkunftsquellen sind steuerbar und auch steuerpflichtig. Ja.
Es gibt ja eine hohe Inflation bei uns in Deutschland und in Europa. Und deshalb fällt ja auch die Rentenerhöhung zum 1.7. für die meisten Rentner ganz gut aus. Frage, warum muss man dann die Rentenerhöhung voll versteuern?
Das liegt daran, der Freibetrag bei der Rentenbesteuerung, der wird im Jahr nach dem erstmaligen Rentenbezug einmal berechnet und dauerhaft festgeschrieben. Alle Rentenanpassungen gehen in voller Höhe in die Besteuerung ein.
Eine Ergänzung noch, Elster funktioniert im Browser, schreibt ein Hörer. Das hat also nichts mit dem Betriebssystem zu tun. Ich arbeite mit Linux, das Problem existiert nicht. Also, soweit nochmal dazu eine Ergänzung. Die Frage...
Kann ich an der Stelle mal fragen, wenn wir Inflation schon mal hatten, das ist natürlich für viele... Stress. Frau Bauer, üblicherweise gibt man seine Steuererklärung früh im Jahr ab, damit man zum Beispiel jetzt wieder ein bisschen Luft hat mit der erwarteten Rückerstattung. Wie sieht das da aus eigentlich? Gibt es da eine Taktik für den richtigen Moment?
Taktik für den richtigen Moment? Also es lohnt sich schon natürlich zeitnah, die Steuererklärung selbst erstellen oder erstellen zu lassen, weil es ist einfach noch alles frisch. Also man kann sich an bestimmte Abzugsposten erinnern. Man hat noch alle Belege und Rechnungen aus dem Vorjahr parat. Ansonsten kann das ja passieren, dass die irgendwie verschwinden, untergehen und dass einiges tatsächlich in Vergessenheit gerät. Mhm. Also es ist, wie gesagt, empfehlenswert, schon natürlich zeitnah sich mit den Steuersachen zu beschäftigen.
Und beim Stichwort Inflation, Frau Hess, ist Steuerstundung irgendein Thema? Kommt das auch bei Lohnbezug vor?
Also bei Lohnbezug hat man ja die Lohnsteuer. Zum Abzug der Lohnsteuer ist der Arbeitgeber verpflichtet. Er zieht die Lohnsteuer monatlich ab und meldet sie an das Finanzamt ab. In diesem Bereich gibt es keine Stundung. Stundung ist nur denkbar, wenn auf dem Einkommensteuerbescheid, den der Steuerpflichtige dann bekommt, ich sag mal, eine größere Nachzahlung steht und der Bürger im Moment nicht in der Lage ist, diese Nachzahlung sofort zu leisten, dann kann er sich an das Finanzamt wenden. Da gibt es eine Stundungsstelle und dann kann man auch kleinere Beträge vereinbaren.
Umgekehrt verlangt das Finanzamt, so ein Hörer in einer E-Mail, auch eine vierteljährliche Vorauszahlung. Wann macht das Sinn? Wann muss ich das machen? Oder kann ich auch sagen, nee, ich möchte lieber jährlich zahlen. Ich mache ja dann auch immer jährlich die Steuererklärung.
Also das ist kein Wahlrecht, sondern Bürger oder Steuerpflichtige, die ein Einkommen erzielen, was noch nicht versteuert wurde, also nicht Arbeitslohn, da hatte ich ja schon gesagt, da fällt ja die Lohnsteuer an, sondern zum Beispiel Rentenbezieher, die in der Steuerpflicht eben sind, weil die Höhe der Rente dementsprechend ist, oder auch Selbstständige und Gewerbetreibende müssen vierteljährlich Vorauszahlung leisten. Die werden festgelegt vom Finanzamt auf der Grundlage dessen, was der Bürger im Vorjahr an Einkommen erzielt hat. Ja, und die sind dann immer fällig zum 10.3., zum 10.6., 10.9. und 10.12. Ja, das soll ja auch dazu dienen, dass man dann nicht auf einmal so eine große Nachzahlung bekommt. Das kommt vielen ja auch entgegen. Wir hatten auch Anträge, monatlich vorauszuzahlen. Also das ist immer sehr unterschiedlich, wie die Menschen das wünschen.
Bei den außergewöhnlichen Belastungen können wir da vielleicht noch ein bisschen was sammeln, weil da machen sich ja viele einen Kopf drum. Das Kind, das wegen Ausbildung auswärts untergebracht ist, das hatten wir angesprochen. Dann wahrscheinlich sehr häufig auch Pauschbeträge für Schwerbehinderung und auch Pflege. Kommt das sehr häufig vor im Alltag, dass das angegeben wird?
Ja, da haben wir einen sehr hohen Anteil, weil auch in der Bevölkerung es doch sehr viele Menschen gibt, die von einer Behinderung oder Beeinträchtigung betroffen sind. Die Pauschbeträge für Behinderte sind, jetzt müsste ich überlegen, vor 2 Jahren beziehungsweise verdoppelt worden. Und hier lohnt es sich auf jeden Fall, wenn man einen festgestellten Grad der Behinderung hat, diesen auch anzugeben in der Erklärung.
Wenn es eine Person, die pflegebedürftig ist, einen hohen Pflegegrad hat und einen Schwerbehindertenausweis, dann gibt es 2x Pauschbeträge?
Naja, es gibt auch noch einen sogenannten Pflegepauschbetrag. Beginnt bei einem Pflegegrad 2 und ist dann gestaffelt bis zum Pflegegrad 4 und 5. Also den gibt es dazu, ja, wenn Pflege stattfindet.
Aus Münster möchte ein Hörer wissen, wie sich die Steuerbelastung, also es muss wohl eigentlich eher heißen Steuerentlastung, bei einem unbefristeten GdB, also Grad der Behinderung von 50%, auswirkt. Gibt es da Pauschalbeträge? Wie schaut das aus?
Also es gibt einen Pauschbetrag bei einem Grad der Behinderung von 50% in Höhe von 1.140 Euro. Das ist ein Pauschbetrag. Man kann aber auch die tatsächlichen Aufwendungen, die im Alltag durch die Behinderung entstehen, geltend machen. Dann muss man natürlich im Einzelnen einen Nachweis führen. Und dann muss man aber auch zunächst mal die sogenannte zumutbare Belastung überschreiten, die abhängig ist von der Höhe des Einkommens und vom Familienstand. Also oftmals ist man, denke ich, mit diesem Pauschbetrag auf der sicheren Seite.
Wie lange muss man als Rentner Unterlagen aufheben?
Grundsätzlich gibt es keine Pflicht zur Aufbewahrung von Unterlagen. Theoretisch könnte man sie sofort wegwerfen, was man natürlich niemandem empfehlen kann. Man sollte die Unterlagen auf jeden Fall bis zur Bestandskraft des Bescheides aufbewahren. Weiter darüber hinaus, es gibt keine Pflichten.
Frau Bauer, wie hoch ist denn so die durchschnittliche Erstattung Ihrer Erfahrung?
Die ist natürlich sehr unterschiedlich, aber das Statistische Bundesamt rechnet die ja jährlich oder sogar auch unterjährig mehrfach nach. Der aktuelle Wert liegt bei 1070 Euro, soweit ich weiß, sei denn, er wurde inzwischen auch angehoben. Also rund 1000 Euro gibt es an Erstattung zurück.
Lohnt sich also. Das war der Marktplatz. Sich mit Elster anfreunden. Die Steuererklärung selbst gemacht. Danke fürs Zuhören und Mitmachen, sagen Henning Hübert und Thomas Meinhardt. Und besonderen Dank an die Expertenrunde. Also an Jana Bauer, stellvertretende Geschäftsführerin beim Bundesverband Lohnsteuerhilfe. Ines Hess, Referatsleiterin für Einkommensteuer. Und Daniel Beinhorn, Sachbearbeiter im Referat für Steuerautomation im Finanzministerium des Freistaats Thüringen.